Einen trotz alledem angenehmen Nachmittag. Wieder mal kein Kommentar auf Sendung oder in der Leitung am Mikrofon, wie immer Herbert Auinger. Das heutige Thema ist das oder genauer die Abkommen von Minsk vor mittlerweile 8 Jahren. Das deswegen, weil das in letzter Zeit ins Gerede gekommen sind. Und das ist durchaus der Anlass für einen kleinen diesbezüglichen Rückblick. Zitat: Als Putin noch auf Verhandlungen setzte, das stammt als Überschrift aus einem Interview mit Martin Seidig im Kurier vom 10. Oktober. Zitat weiter: Ein Österreicher führte die letzten Gespräche mit Russland über eine Lösung für die Ukraine. Seidig war Leiter der internationalen OSZE-Mission in der Ukraine und sollte eine diplomatische Lösung für den Konflikt aushandeln. In Minsk, Belarus, an einem Tisch mit Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland. Seidig hält weiter fest, Moskau hat bis Anfang dieses Jahres darauf gesetzt, im Minsker Prozess am Verhandlungstisch eine Lösung zu finden, eine ihm genehme Lösung. Putin wollte ein ständiges, indirektes Mitspracherecht in der ukrainischen Politik über einen von den Separatisten geführten Osten. Autonomie für diesen Osten, das war das Konzept der Russen, Dezentralisierung, das der Regierung in Kiew. Und diese beiden ließen sich nicht auf einen Nenner bringen. Das aber, betont Seidig, sei nicht nur die Schuld der Russen gewesen. Kiew kam nur langsam bei der Dezentralisierung der Ukraine voran. Da ist bis zum Ausbruch des Krieges nichts passiert. Auch in anderen Bereichen hätten die so manches besser machen können. Da wurde vieles versprochen, aber nichts umgesetzt. Zitat Ende, wie gesagt, Kurier, 10. Oktober. Das von Seidig erwähnte ständige indirekte Mitspracherecht in der ukrainischen Politik über einen von den Separatisten geführten Osten, also der Status Russlands als einer anerkannten Schutzmacht der russischen Bevölkerung in der Ostukraine, das war in der Tat der russische Anspruch und das war der russische Erfolg des Minsker Abkommens, das einen Fahrplan für diese Status- und Verfassungsänderung skizzierte. Das war für die Ukraine von Anfang an unannehmbar, von Seidig ausgedrückt, als da wurde vieles versprochen, aber nichts umgesetzt. Es fragt sich daher, warum die Ukraine überhaupt unterschrieben hat. Das wird sich schon noch klären. Etwas deutlicher wird ein amerikanischer Ex-Botschafter. Zitat: Jack Matlock, ehemaliger US-Botschafter in der Sowjetunion und Direktor für europäische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat der USA, hat in einem bemerkenswerten Beitrag für die US-Denkfabrik Institute for Responsible Statecraft die US-Regierung aufgefordert, alles zu tun, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen und zudem erklärt, dass der Ukraine-Krieg wahrscheinlich hätte verhindert werden können, wenn Kiew das Minsker Abkommen, insbesondere den Autonomiestatus für den Donbass, umgesetzt und auf NATO-Ausbilder verzichtet hätte. Zitat Ende. Die Quellenangaben sind wie immer in der Mitschrift enthalten. Zur Vorstellung selber. Nun, Mr. Matlock hat offenbar übersehen, was inzwischen auf Basis des schon erfolgreich gelaufenen Kriegs und seiner Resultate westlicher Standard ist. Die Vorstellung, es komme auf einen Waffenstillstand und auf eine Art von Lösung an, mit der alle Beteiligten irgendwie leben können, die ist inzwischen völlig inadäquat, weil überholt. Der Stellvertreterkrieg soll sich in die Länge ziehen und die russische Armee weiter dezimieren. Das ist der bisherige Erfolg und der darf auf Kosten der Ukraine natürlich prolongiert werden. Noch deutlicher, der nunmehrige italienische Regierungspartner Berlusconi in einem Mitschnitt. Zitat: Wisst ihr, wie die ganze Ukraine-Sache begonnen hat, hört man Silvio Berlusconi sagen. Er bittet die Gesprächspartner um Vertraulichkeit, dann holt er aus. nicht Russlands Präsident Wladimir Putin, sondern dessen ukrainisches Gegenüber Wolodymyr Selenskyj habe den Konflikt eskalieren lassen, indem er die Angriffe auf die separatistischen Republiken Donetsk und Lugansk verdreifacht habe, ein Verstoß gegen das Minsker Abkommen von 2014. Putin habe gar keine andere Wahl gehabt, als seine Verbündeten zu verteidigen. Zitat Ende, das stammt auch aus dem Kurier, diesmal vom 21.10. Diesbezüglich eine Zwischenbemerkung zu einer beliebten Technik der Propaganda. Wenn Berlusconi oder wer auch immer eine russische Position zitiert, also ukrainische Angriffe auf die Separatisten im Donbass, ein Verstoß gegen den Waffenstillstand und das Minsker Abkommen, dann wird man in der Regel nicht einmal dem Anschein nach mit einer Widerlegung oder auch nur einem sogenannten Faktencheck konfrontiert. Die herrschende Propagandatechnik besteht in dem Fall schlicht in einer Wiederholung der russischen Position und das im Gestus, diese Position sei ohnehin von vornherein indiskutabel und absurd und völlig jenseits, sodass so etwas wie eine Widerlegung oder auch nur eine inhaltliche Diskussion völlig unnötig und quasi auch gar nicht möglich sei. Speziell die russischen Vorwürfe, eine russischsprachige oder russlandaffine Bevölkerungsgruppe im Osten der Ukraine würde drangsaliert, die wird gern auf diese Weise erledigt, nämlich durch bloßes Zitieren und die Angabe der Quelle, womit sie schon als unhaltbar absurd und abwegig hingestellt sein soll. Wer so tut, als sei die Wiederholung einer russischen Position ohnehin identisch mit deren Widerlegung, beziehungsweise als sei die Position schon dadurch ad absurdum geführt, dass sie aus Russland kommt, der will sich eben selber dem Risiko einer Widerlegung oder auch der bloßen Faktenprüfung nicht aussetzen. Denn wenn jemand argumentiert, macht er sich zumindest der Form nach angreifbar. Man liefert Argumente und Belege und stellt diese zur Debatte, wie das eben in diesen Beiträgen von Kein Kommentar der Fall ist. Wer Positionen bloß referiert und wiederholt, ohne Argument, bloß im unermüdlich wiederkehrenden Gestus jedes Argument der Übrige sich ohnehin, weil die angefeindete Position von vornherein absurd sei, der will sich eben der Diskussion und damit dem Risiko der Widerlegung gar nicht erst aussetzen. Ende der kleinen Zwischenbemerkung zur Propaganda. Bemerkenswert an den zitierten Stellungnahmen ist Folgendes. Sie erinnern daran, dass in diesen Abkommen, Stichwort Minsk eben, Russland allein schon durch seine Anerkennung als Verhandlungspartner ein legitimes Recht auf Einfluss auf die ukrainischen Verhältnisse zugestanden wurde im Namen der russischsprachigen Bevölkerung im Osten. Noch einmal die entscheidende Passage von Botschafter Seidig. Moskau hat bis Anfang dieses Jahres darauf gesetzt, im Minsker Prozess am Verhandlungstisch eine Lösung zu finden. Putin wollte ein ständiges indirektes Mitspracherecht. Stimmt. Ob nun Dezentralisierung oder Autonomie, die Bezeichnung ist ziemlich egal, auch Kantonisierung oder Föderalisierung war im Gespräch, aber genau das war, Unterschrift hin, Unterschrift her, für die Ukraine unannehmbar. Deswegen wurde das Abkommen von Seiten der Ukraine von Anfang an hintertrieben, um die damit gewonnene Zeit zur Aufrüstung zu nutzen. Noch einmal Seidig, da wurde vieles versprochen, aber nichts umgesetzt. Zur weiteren Erinnerung, um den Jahreswechsel 2013-2014 war der friedliche Weg der EU nach Osten bis unmittelbar an die russische Grenze an ein Ende gekommen. Die Europäische Union hat der krisengebeutelten, seit 2008 bankrotten und vom IWF abhängigen Ukraine ein Assoziationsabkommen vorgelegt, das neben der völligen Unterordnung unter europäische Vorschriften, aber ohne die Rechte eines Mitglieds, vor allem auf die Auflösung der immer noch bestehenden ökonomischen Verbindungen und Abhängigkeiten zu Russland hinauslief. Der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch hat seine Unterschrift damals noch einmal verweigert und nochmal mit der EU handeln wollen, mit der Begründung, dass sein Land die im Vertrag niedergelegten Forderungen der EU nicht aushält. Er wollte gewissermaßen die bisherige sogenannte Schaukelpolitik fortsetzen und den Abhängigkeiten gegenüber Russland weiter Rechnung tragen. Damit war er für die EU untragbar und als Verhandlungspartner nicht mehr akzeptabel. Der Umsturz, je nach Sicht- und Sprachregelung wahlweise ein Putsch prowestlicher Kräfte oder die berechtigte Revolution eines prowestlichen Volkes. Der Putsch begann, angefeuert vom deutschen Außenminister, der in der auswärtigen Hauptstadt die Bevölkerung zum Aufstand gegen den immer noch demokratisch gewählten Präsidenten aufhetzte. Dazu zwei bezeichnende Anekdoten. Zitat: Seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 91 haben die USA die Ukrainer dabei unterstützt, demokratische Kompetenzen und Institutionen aufzubauen, Bürgerbeteiligung und Good Governance zu fördern, allesamt Vorbedingungen für die Verwirklichung der europäischen Bestrebungen der Ukraine. Wir haben über 5 Milliarden Dollar an Hilfe in die Ukraine investiert, um ihr bei diesen und anderen Zielen zu helfen, die für eine sichere, wirtschaftlich prosperierende und demokratische Ukraine sorgen. Der Spruch ist auch publik geworden und hat die Runde gemacht. Von Victoria, Spitzname Scheiß auf die EU, also Fuck EU im Original Newland. Damit wollte Frau Newland ausdrücken, dass die amerikanische Politik gegenüber der Ukraine ohnehin keine Rücksicht auf die Bedürfnisse und Interessen der europäischen Partner nimmt. Wie dem auch sei, diese Investition von 5 Milliarden hat sich gelohnt und wofür sie gebraucht wurde, hat dann der damalige amerikanische Außenminister erläutert. Zitat: Freie Wahlen führen nicht immer zu Demokratie, äußerte US-Außenminister John Kerry. Kerry verglich die Ereignisse in der Ukraine mit der Absetzung des ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi im vergangenen Juli. Diese Beispiele beweisen, dass Wahlen alleine für die Herstellung eines demokratischen Regimes nicht ausreichend seien, so Kerry. Demokratie wird nicht allein durch Wahlen bestimmt. Es mag sein, Sie haben eine demokratisch gewählte Regierung, wobei Sie keine Reformen vornehmen, welche sich auf demokratische Prozeduren stützen und eine vollwertig funktionierende Demokratie gewährleisten. Das stammt aus dem Jahr 2014. Auch hier ein kleiner Rückblick: Die Muslimbrüderschaft hat während der kurzen Phase der Demokratie in Ägypten alles gewonnen, was demokratisch zu gewinnen war, die Parlamentswahlen, die Präsidentschaftswahlen und die Abstimmung über die Verfassung. Das kann man jetzt gern bedenklich finden, weil es sich um Muslimbrüder handelt, oder auch super, weil immerhin demokratisch. Aber das verlogene Politikerpack hält im Bedarfsfall eben beides fest. Wenn ein Autokrat delegitimiert werden soll, dann sind die Wahlen eine heilige Kuh. Wenn die Wahlen das falsche Ergebnis liefern, dann hat das demokratische Prozedere doch nicht das letzte Wort. Nun, nach der Entmachtung des demokratisch gewählten Janukowitsch in Kiew ging im Osten der Ukraine und auf der Krim auch ein Umsturz los, ziemlich analog der aufregenden Ereignisse auf dem Maidan in Kiew vorher, mit dem Ergebnis der selbsternannten Republiken Donetsk und Lugansk und der kurz darauf folgenden Annexion der Krim. Im Osten der Ukraine hatten nicht wenige Leute den Eindruck, nun auf den Status einer diskriminierten Minderheit heruntergedrückt zu werden. Dieser Aufstand wurde im Westen allerdings genau umgekehrt benotet. Nicht als legitime Revolution der russischen Bevölkerung gegen die feindselige Zentrale in Kiew, sondern als vom falschen, weil russischen, Ausland orchestrierte Machenschaft, die also mit dem edlen Aufbegehren des vom Westen geförderten Volkes in Kiew nichts gemein haben konnte. Erfolgreich war der Separatismus ein Stück weit schon durch seine russische Unterstützung, und das hat letztlich zu Minsk geführt. Unterm Druck der militärischen Schwäche hat die Ukraine damals unterschrieben. Seither, einige Jahre sind vergangen, sind die wesentlichen Änderungen vorangekommen. Und die bestanden eben nicht in den vereinbarten Änderungen der ukrainischen Verfassung zur Implementierung der Rechte der russischen Minderheit. Wesentlich war, die Ukraine wurde massiv aufgerüstet von der NATO bzw. den USA. In einer neuen Militärdoktrin hat sich die Ukraine selbst beauftragt, die Separatistengebiete und die annektierte Krim zurückzuerobern, allerdings mit der optimistischen Stoßrichtung, den Krieg nur beginnen zu müssen, weil der dann von der NATO, im Jargon von der internationalen Gemeinschaft, siegreich im Interesse der Ukraine beendet werden würde. Diese Militärdoktrin wird natürlich auch in Russland zur Kenntnis genommen. Die Geschichte vom selbstverständlichen Kriegseintritt der NATO war offenbar ein in der Ukraine dermaßen verbreitetes Lügengebäude, dass der ORF-Korrespondent Christian Werschütz am 6. März in der Krone-Zeitung mit folgender Information aufhorchen ließ. Zitat: Ich habe immer gesagt, kein Soldat der NATO wird bereit sein, für die Ukraine zu fallen, arrangiert euch mit Russland, deshalb war ich ja ein Staatsfeind. Bemerkenswert also die Einstellung des Publikums, das den Berichterstatter als Staatsfeind eingestuft hat. Es herrschte offenbar das Narrativ, sich mit Russland sicher nicht entlang des Minsker Abkommens arrangieren zu müssen, weil ohnehin die NATO auf der Matte steht und zuschlägt. Auch der ukrainische Präsident hat zu Beginn des Krieges unermüdlich die Vorstellung von der NATO als einer Art Hilfsorganisation vertreten, hauptsächlich in Form der Enttäuschung. Die NATO-Hilfsorganisation hat ja durchaus eingegriffen, aber anders. Nicht die Ukraine benutzt die NATO, ist es umgekehrt. Die NATO liefert die Waffen und das Geld, die Ukraine das Menschenmaterial und kriegt die Zerstörungen ab. Um mit Minsk weiterzumachen, die Rechte der russischen oder russischsprachigen Bevölkerung sind seither kein Thema, waren im Westen nie ein Thema. Das Recht auf Selbstbestimmung existiert für diese Communities nicht. Der Westen hat die Abspaltungen und die Annexion der Krim nie anerkannt. Berufen hat man sich auf die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine. Der westliche Politiker hat bekanntlich, wenn es um Grenzen und Grenzänderungen geht, zwei höchste Werte, die je nach außenpolitischem Bedarf aus der Hosentasche gezogen werden. Der andere Wert neben der territorialen Integrität wäre eben das Selbstbestimmungsrecht des Volkes. Das plakative, immer aktuelle Beispiel ist die nähere Umgebung, nämlich das ehemalige Jugoslawien oder auch Serbien. Damals war die territoriale Integrität Jugoslawiens nichtig und das Selbstbestimmungsrecht der Separatisten war heilig, so wie auch beim Kosovo im Verhältnis zu Serbien. Bei der ehemaligen Jugo-Teilrepublik Bosnien-Herzegowina, ausgerechnet innerhalb der ehemaligen innerjugoslawischen Grenzen, ist es bis heute genau umgekehrt. Die territoriale Integrität ist heilig und das Selbstbestimmungsrecht der serbischen und kroatischen Volksgruppe gilt nichts. Der dortige Serbenführer kokettiert immer wieder mit einer Kopie der damaligen slowenischen Abspaltung aus Jugoslawien. Nun ja, die Waffenstillstandslinie nach Minsk war also in jeder Zeit aktivierbares und eskalierbares Schlachtfeld. Das hat die Ukraine beherzigt, vor allem durch die Ermunterungen der USA, die bei Minsk eben nicht dabei waren, nicht unterschrieben haben, womit die diesbezüglichen Garantien der Westmächte Frankreich und Deutschland wertlos wurden. Die europäischen Mächte wurden von der Ukraine und von den USA blamiert und lassen ihren Ärger offenbar jetzt an Russland aus. Der zitierte Hinweis von Berlusconi, Selenskyj habe den Konflikt eskalieren lassen, indem er die Angriffe auf die separatistischen Republiken verdreifacht habe, der Hinweis ist ja sachlich richtig. Manchmal legt eben auch ein blindes Huhn ein Ei. Im Zuge dessen hat die Ukraine übrigens auch wenig Diskretion an den Tag gelegt, die Waffenstillstandslinie wurde regelrecht als Trainingsgelegenheit für Gefechte benutzt von der ukrainischen Armee, womit die Lage in den Separatistengebieten immer unhaltbarer wurde. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Danilov, erklärte Ende Jänner dieses Jahres Minsk für erledigt. Zitat: Er warnt den Westen, sein Land zu zwingen, das Friedensabkommen für die östliche Ukraine zu erfüllen, das von Frankreich und Deutschland ausgehandelt wurde. Als sie unter russischen Gewehrläufen unterzeichnet wurden und die Deutschen und die Franzosen zusahen, war es bereits für alle vernünftigen Menschen klar, dass es unmöglich ist, diese Dokumente umzusetzen. Das ist aus Newest News and World Report vom 31. Jänner. Am 21. Februar dieses Jahres erklärt also Putin das Minsker Abkommen für gescheitert. Da hat er offenbar nicht mehr auf Verhandlungen gesetzt. Moskau verlautet die Anerkennung der bisher nur selbstproklamierten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. 3 Tage später begann der russische Angriff. So viel zu Minsk und den Folgen. Ich bin im Zug der Vorbereitung dieses Beitrags auf eine andere Stellungnahme des erwähnten ehemaligen US-Botschafters Matlock in Moskau gestoßen. In der hat er sich 2015 als Realpolitiker, wie man das nennt, geäußert. Zitat: Wenn China anfangen würde, eine Militärallianz mit Kanada und Mexiko zu organisieren, würden die USA das nicht tolerieren. Wir würden uns auch nicht auf abstrakte Prinzipien von internationalem Recht beschränken lassen. Wir würden das verhindern. Mit jedem Mittel, das wir haben, jedes Land, das die Macht dazu hat, würde das tun. Putin handelt so, wie jeder russische politische Verantwortliche unter diesen Umständen handeln würde. Der Umsturz in Kiew im vergangenen Februar hat Leute in den Sicherheitsapparat gebracht, die vehement antirussisch sind und die politisch so weit rechts stehen, dass man sie ohne Übertreibung Neonazis nennen kann. Die gewaltsame Übernahme von Regierungsgebäuden hat im Westen der Ukraine begonnen, nicht im Osten. Das ist in meinem Interview von der Taz aus dem Jahr 2015. Der Link ist wieder in der Mitschrift enthalten. Die von Matlock angesprochenen abstrakten Prinzipien von internationalem Recht meinen die derzeit beliebte Formel vom legitimen Recht jedes Staates, jedem russlandfeindlichen Militärbündnis beizutreten, wo der Meinung von Botschafter Matlock nach sich die USA nicht wirklich beeindrucken lassen würden. Der Mann ist sicher kein weltfremder Gutmensch, aber einer, der noch immer Russland so etwas wie legitime Interessen zuerkennt und der es auch nicht nötig hat, die ukrainischen Faschistereien schönzureden oder zu verschweigen. Nachdem die derzeitige Meinungsbildung keine Interessen mehr kennt, nur noch Werte, nachdem die Moral überkocht und das verlangt ist, was sonst Populisten und Querdenkern gern vorgeworfen wird, nämlich einfache Antworten und Schwarz-Weiß-Malerei. Wir gut, Russ böse, klar. Ja, mal eine Frage ans Publikum. Wenn die westlichen Werte wie demokratische Wahlen oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker oder die territoriale Integrität oder die Absage an den Faschismus so selektiv und so situationselastisch gehandhabt und benutzt werden, könnte es sein, dass der Unterschied von Gut und Böse nur aus einer langen Liste von Lügen besteht? Ja, was nun? Wie immer, alles ist nachzuhören und nachzulesen auf cba.fro.at. Dort gibt es auch einige Literaturangaben, vor allem die sorgfältig recherchierten Beiträge im Gegenstandpunkt von vor einigen Jahren, die sind sehr lesenswert nachzuschlagen, was damals schon auf Schiene war und was man damals alles hat schon wissen können, wenn man sich dafür interessiert hat.